Na, Julie, was geht ab?
Ja, ich bin noch im Urlaub.
Sehr schön.
In Frankreich. Wir machen wieder Podcast. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns drauf. Wir haben, glaube ich, einiges zu erzählen. Es waren ja einiges ist bei uns passiert, als auch in der Welt des Radsports.
Voll.
Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Gerade zum Thema Gravel-WM haben wir einige Messages für euch gesammelt. Von daher stay tuned. Und Bene?
Ja, das kann man jetzt direkt am Anfang sagen. Wir haben richtig viele geile O-Töne, die spielen wir euch später ein. Wir haben viel zu berichten und deswegen sagen wir einfach, verlieren wir nicht viel Zeit und sagen einfach Abfahrt.
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ja, Bene, wir sind leider nicht im Podcast-Studio, live und direkt in Berlin.
Nee.
Du bist in España, du hast auch schon gut...
Ja, wir sind in den Außenstellen.
Genau, in den Außenstellen.
Außenstellen España und France.
Hast auch schon gut Farbe abbekommen. Ja, was geht bei dir?
Und das, obwohl ich mich den ganzen Tag hier nur ums Kind kümmere. Wie kann denn das sein?
Also ich hoffe, du kümmerst dich ums Kind am Strand.
Ja, ja. Ich lege das Kind immer in Schatten und dann geht's ab.
Sehr gut. Ja, erzähl, Bene, was, wie geht's? Du bist ja jetzt, kann man ja sagen, 2 Monate remote-mäßig.
Ich bin quasi ausgewandert.
Ausgewandert.
Bin ausgewandert. Ey, und ich sag's dir, wie es ist. Es ist bis jetzt, also jetzt, wir sind heute, glaube ich, genau eine Woche hier. Ja. Beste Entscheidung ever, weil irgendwie kriegst du mit in Berlin, ist irgendwie scheiß Wetter. Oder ganzen restlichen oder Nordeuropa ist scheiß Wetter. Es pisst die ganze Zeit nur und wir haben hier wirklich durchgehend, vor allem, egal ob Tag oder Nacht, gutes Wetter. Also auch wenn ich irgendwie abends spät mit dem Hund die letzte Runde rausgehe, gehe ich trotzdem in kurzer Hose und T-Shirt raus. Es windet dann manchmal ein bisschen mehr, aber es ist halt völlig, völlig entspannt. Also bis jetzt bereue ich diesen Schritt nicht, für 2 Monate mal den Berliner Herbst zu verlassen. Auch wenn es natürlich ein ganz schöner Aufriss war mit Runterfahren, ne? Mit Baby, was auch zu dem Zeitpunkt noch sehr ungern Auto gefahren ist, erstmal 2500 Kilometer aus Berlin Richtung Süden zu fahren.
Servus.
Hund, Dachbox, Fahrrad obendrauf, alles dabei.
Podcast-Studio.
So. Podcast-Studio mit eingepackt, weil meine Freundin und ich ja nebenher auch noch unseren Podcast aufnehmen und sie nimmt auch noch einen anderen. Also im Prinzip nehmen wir hier nur Podcasts auf die ganze Zeit. Und sie arbeitet ja die ganze Zeit auch schon wieder, deswegen bin ich hier halt mit dem Kind und mit dem Hund zugange, drehe ab und zu mal eine kleine Runde mit dem Rad. Und ansonsten kann man hier gut abhängen auch so.
Also sprich, das heißt, wenn du dann im Winter wiederkommst, meiden wir die Group Rides mit dir, weil du bist dann quasi, hast du dann schon das Trainingcamp absolviert, wenn die anderen im Februar losgehen, bist du schon top motiviert.
Ich hoffe es, ich hoffe
vielleicht
es,
beim ersten Mal ein bisschen dünn angezogen und verwundert. Aber genau, wo seid ihr ungefähr in Spanien?
Südosten.
Okay.
Ist also relativ südlich, deswegen war es ein ganz schöner Ritt.
Also ganz tschuss,
aber ja, also noch unter Alicante. Mhm. Aber ist schön. Ist natürlich relativ tot auch, ne? Es ist ja im Prinzip alles eher so touristisch, außer wenn man in einer Großstadt oder sowas ist. Das ist ein bisschen schade, aber ja.
Es hat ja auch seine Vorteile. Also ich war ja auch letzte Woche in Spanien an der Costa Brava, da einen Tag mit meinem Bruder in Cadaqués. Und man merkt es auch, dass halt weniger los ist, was ich einerseits sehr angenehm finde, weil, jetzt mal blöd gesagt, du findest einen netten Parkplatz, die gehen die Leute nicht auf den Sack, wenn schönes Wetter ist,
bist du am Strand. Ist geil, kannst überall parken, ist so crazy.
Genau, du bist nicht wie die Sardinen irgendwo da, aber ich weiß, manchmal ist es dann auch manchmal, wenn man denkt, ach, man will jetzt mal spontan schnell was essen gehen, auch wenn in Spanien natürlich die Essensgewohnheiten viel entspannter sind, als jetzt, würde ich sagen, in Frankreich und in Deutschland. Ist es manchmal vielleicht...
Naja, du hast hier halt immer Siesta, ne?
Ja, genau, aber das ist geil.
Also, ich find's halt krass, dass wenn du hier irgendwie zwischen 14 und 17 Uhr auf die Straße gehst, ist halt wirklich jeder Tag wie Sonntag. Ja. Da ist niemand, alle Rollläden sind zu, mal so ein Aldi und so ein Spar haben vielleicht mal offen, ja. Aber ansonsten ist alles zu und egal welcher Tag, es wirkt wirklich wie so ein toter Sonntag. Das ist echt crazy. Das Geile daran, dass jetzt hier keine Saison mehr ist, ist halt, ich kann halt mit dem Hund an den Strand und so, das ist halt auch chillig.
Ja. Und du hast auch, wenn du auf dem Bike bist, gerade wenn du sagst, du bist in der Region, wo sonst im Sommer viel mehr Touri ist, hast du die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass ein Idiot dumm aus der Kurve kommt mit dem Auto oder ausparkt und du kannst...
Ja, muss man auch sagen, die Spanier sind hier, also ich Ich war hier schon so ein bisschen in den Hügeln unterwegs und ist halt, das ist wie in Frankreich auch, ne? Die sind halt sehr engagiert, was es angeht, einen dann auch noch anzufeuern, anstatt einen wegzuhupen. Ja. So, das ist halt schon ganz geil. Ich meine, wenn du in Frankreich irgendwie einen Berg hochfährst, dann kommt der aus dem Fenster mal raus. Courage, Courage! Ja. Und hier ist auch so, gibt's so freundliches Hupen und Daumen hoch und ja. So und dann geht's weiter. Also das ist schon sehr angenehm. Ist halt was ganz anderes, wenn du Radsport quasi verwurzelt hast irgendwie in der Gesellschaft als Sportart, so als wenn du ein Radsportler einfach nur ein Hindernis im Straßenverkehr bist für die Leute wie in Deutschland. Aber ist ja wurscht. Aber es ist auf jeden Fall schön und wir haben ja nicht mehr aufgenommen, seitdem wir mit Kati zusammensaßen, ne?
Ja, es ist jetzt, wir haben jetzt den 10. Oktober, 12.34 Uhr, Midday. Ja genau, unsere letzte war mit Kati, das war Thema Olympia und Leichtathletik, ja. Was ja auch...
Tolle Folge.
Tolle Folge, gutes...
Mir sehr gut gefallen. Grüße an Kati.
Gutes Feedback. Apropos, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Berlin und Sport... Ein Podcast-Gast von uns, den wir auch hatten.
Geil, habe ich mir auch notiert, wollte ich auch sagen.
Andy the Coach, gell, die hat jetzt ihr Fitness. Oder was heißt, es ist ja kein klassisches Fitnessstudio, was sie uns ja mal gesagt hat. Nee,
ist viel besser als das.
Sondern gerade, wenn man auch irgendwie aus dem Leistungssport oder generell Verletzungen hat und da so gesagt wieder back in the game reinkommen will. Also von daher müssten wir eigentlich mal eine Podcast-Folge im...
Müssen wir da aufnehmen? Also für alle, die es jetzt noch nicht rausgehört haben, Coach Andy, die ja auch schon hier bei uns zu Gast hat, hat mit einem befreundeten Coach zusammen, machen die ein Gym auf. Und das ist aber kein hier so klassisches McFit-Pumper-Gym, sondern die machen halt wirklich auf personalisierte Sporterlebnisse mit viel Reha-Anspruch, Bewegungsoptimierung und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird richtig gut. Das ist tatsächlich ganz in der Nähe vom Standard-Hub, vom Showroom. Deswegen... Mal gucken, ob es da irgendwie Crossover, irgendwelche Sportangebote für Radsportler gibt. Ich meine, wir Radsportler haben ja allen Grund, auch mal ein bisschen Krafttraining zu machen.
Naja.
Es ist ja quasi, als würde man den ganzen Tag im Büro sitzen auf dem Fahrrad, nur gekrümmt. Ja, im Büro als Knecht.
Ja, aber apropos. Erzähl ruhig.
Nee, alles gut, ich bin durch.
Ihr seht, wir haben Bock zu babbeln, Radsport und alles tut weh und ach echt, sollte man sich wirklich stretchen und so Kraftübungen, das macht man mal später. Als ich nach Frankreich gekommen bin, vor zweieinhalb, drei Wochen zur Family, hatte ich auch, ich weiß nicht warum, aber mir hat der Rücken alles wehgetan, wirklich so über wirklich zwei, drei Tage so, ja. Und ein Kollege meint, ey, du bist in Frankreich, geh einfach schwimmen, weil das hilft eigentlich meistens so, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich auf den Bock gesetzt, aufs Gravelbike bin ans Meer gefahren zu meiner Tante und zu meinem Onkel, die dort auf dem Camping waren für zwei, drei Tage und habe bei denen einen Overnighter gemacht. Danach war es Rücken weg weh. Also perfekt. Manchmal, weiß ich aber nicht, aber manchmal bin ich echt der Theorie, Schmerz ist dein Meister oder drück erstmal. Also will jetzt niemand dazu animieren.
Ich glaube echt.
Die gewohnte Schrittposition hat es dann wieder irgendwie...
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass bei Leuten, die viel Sport machen und die gewohnt sind, sich viel zu bewegen, dass dann zum Beispiel so Sachen wie wenig bewegen, so Reisetage und sowas, dass das einfach schlimmer ist als eine vielleicht eher sonst untypische Haltung wie auf dem Rennrad oder auf dem Gravelrad oder sowas, ist dann einfach so im Flugzeugsitz oder im Autositz sitzen, ist halt eigentlich schädlicher dann für den Sportlerkörper als alles andere. Ja. Und der muss der Körper zurück in seine Materie. Der
muss einfach so sein.
Ja.
Das muss einfach so zurück sein.
In die Position. Es ist ja unfassbar viel passiert, ne? Also wir haben ja sonst Kontakt, aber seit der letzten Aufnahme mit Kati, wo wir auch eher Kati-spezifische Themen behandelt haben, ist ja einiges los gewesen. Aber ich glaube, wir bleiben mal so in der näheren Vergangenheit. Es war die Straßen-EM. Es war die Straßen-WM. Es war die Gravel-WM und es kommt jetzt noch die Gravel-EM.
Genau.
Es ist wild. Es ist wild. Ich habe ganz kurz, ich wollte mal, bevor wir jetzt ins Detail gehen, in so einem Podcast hat Pogacar gesagt, dass er Zone 2 4-5 Stunden 320 bis 340 Watt fährt. 4-5 Stunden. Mache ich auch, aber 4-5 Minuten. Ey, das ist so. Also Zone 2. Vor allem, was wird der wiegen? Was, vielleicht so 60, 65 vielleicht? So höchstens?
Max.
Der ist ja gar nicht so groß. Alter. Ist ja kein Wunder, dass der da wegfährt. Spoiler, der hat natürlich in Zürich die WM gewonnen, die ja leider, muss man sagen, für mich persönlich auch völlig überschattet war von dem Tod von Muriel Fauré. Wieder mal, es ist irgendwie viel in letzter Zeit, ne? Also es waren, also seit Gino Meda ist da echt irgendwie viel passiert, irgendwie nicht schön, erinnert einen immer daran, dass es, auch wenn es irgendwie immer alles so nerdy wirkt und alles, ist halt ein gefährlicher Sport, den wir da ausüben. Nicht nur, wenn man sich im Straßenverkehr irgendwie bewegt, sondern auch, wenn man Berge runterfährt, wenn man, es kann immer irgendwas, wenn man im Feld fährt, es kann immer irgendwas passieren. Ich glaube, das unterschätzen viele und da sollte man auch immer gucken, dass man da auf sich aufpasst, auf die anderen aufpasst und so gut es geht, damit sich diese tragischen Unfälle nicht noch weiter häufen. Das ist mir persönlich, ist mir das zu viel in letzter Zeit.
Ja. Straßen-EM, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es in...
Völlig an mir vorbeigegangen.
Genau, und Zürich war, ja, was ja bei uns quasi
um die Ecke ist. Ich glaube, bei den Männern EM... Ja, EM hat, glaube ich, bei den Männern Tim Hellier gewonnen und ich weiß nicht mal, wo die EM war. Und bei den Frauen hat, glaube ich, Kopecky gewonnen.
WM, sorry.
Weiß ich aber nicht.
Wieder
EM gerade. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nichts davon gesehen. Ich weiß nicht mal, wo die war. Aber ist ja egal. Deswegen reden wir über die WM.
Ja, genau.
In Zürich, bei schlechtestem Wetter überhaupt.
Aber da muss ich auch vorab schon sagen, da habe ich leider auch nicht so viel mitbekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich
auch
wurde
nicht.
Noch eingeladen. Von Oakley, aber ich habe gemeint, da ist jetzt wirklich mein Urlaub und das...
Ja, und außerdem war da schlechtes Wetter, da wollte man nicht hin. Ich wäre auch fast dahin gegangen, wenn wir jetzt nicht hier unsere Reise gehabt hätten, wäre ich wahrscheinlich da gewesen. Alter, und da nur schlechtes Wetter.
Aber
das,
gut,
das hätte mich auch
abgefuckt. Machen wir einfach nächstes Jahr in Ruanda. Was haben die gemeint? 18.000 Höhenmeter?
Da habe ich so Bock drauf, also Alter, nach Ruanda zur WM.
Also ich so glaube, da gibt es richtig eins auf die 12 und vorab auch nochmal zur Gravel-WM. Gut, dass Pogi da jetzt nicht auch noch gestartet ist. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum, ob man ja sich da speziell nochmal dafür hätte qualifizieren.
Ich glaube, dass Mathieu ihm unter der Hand ein bisschen einen kleinen Koffer zugesteckt hat. Komm, Pogi, bleib immer zu Hause, bitte.
Was hat er ihm geboten? Du kriegst mal einen Lambo Urus oder was er fährt? So, fahr den einfach, fahr das Ding gegen die Wand, scheißegal, komm, please.
Ja, auf jeden Fall Zürich an sich, also ich liebe ja Zürich als Stadt, halt super schade mit dem Wetter. Die Frauen hat es ja auch noch, also erstmal ganz krass, Niklas Behrens, kranke Legende, U23 Weltmeister geworden, ja. nachdem er was, eine Woche oder zwei Wochen vorher bei der EM Zweiter geworden ist. Unfassbar stark. Ich habe den das erste Mal live gesehen bei der Crit-DM, letztes Jahr war das, glaube ich. Einfach ein Tier, ey, ein Hühne, der ist ja riesig und der hat so eine Kraft und vor allem dieser gestört, krank, schwere Kurs in Zürich und der als, was ist der, ich glaube, das ist über 1,90 und wiegt 80 Kilo oder so, fährt dann da einfach über diese Berge rüber auf diesem Stadtkurs, einfach gestört, ey, und sprintet den dann auch noch ab, super, super eiskalt gemacht, also mein ganz, ganz kleinen Hut ziehe ich vom ganz, ganz großen Niklas Behrens, echt krass, einfach stark. Und dann auch ja noch der ist ja bei Lidl Devo gewesen und hat dann direkt, konnte er danach den Aufstieg zu Jumbo Visma Lisebike, wie auch immer sie dann heißen werden, ja, zu den Gelben. Also der wird jetzt Profi und fährt beim Überteam.
Krass. Ja, hast du auch mitbekommen.
Bei dem Wout ja als erstes einen Lifetime-Vertrag unterschrieben,
genau.
Hat. Das ist krass.
Genau, wollte ich gerade sagen. Gestört, gell?
Erstes Mal im Radsport. Was gab es ja vorher schon in anderen Sportarten. Ich glaube, LeBron hat nicht LeBron mit den Lakers einen Lifetime-Vertrag? Oder irgendjemand hat in der NBA letztens auch einen Lifetime-Vertrag unterschrieben. Ich weiß gar nicht genau, wer.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Sportarten sowas schon mal vorkommt.
Aber krass auf jeden Fall.
Das reiht sich fast so ein bisschen in die Reihe wie mit Mathieu mit seinem 10-Jahres-Vertrag für Kendale.
Stimmt.
Canyon.
Ja, die wollten halt Canyon. Die wollten halt mit Wout einen drauflegen, haben gesagt, so okay, 10 Jahre. Ja, 10 Jahre fährst du wahrscheinlich nicht mehr, lass mal Lifetime machen.
Aber was ist denn, habe ich mich dann mal gefragt letztens, da ist mir das nochmal durch den Kopf gegangen, was ist, wenn jetzt Mathieu sagt, okay, gut, ich Alpecin macht Spaß so, aber ich habe jetzt, keine Ahnung, besseres Angebot von UAE oder schieß mich tot, Standard zum Beispiel, ja. Heißt es dann, ja, alles schön und gut, wir nehmen dich plus dein Staff, so wie man es ja auch kannte von unser Weltmeister von damals.
Sagan.
Der kam ja dann auch mit seinem Staff, mit seinem Edelhelfer und natürlich auch mit dem...
Nein, nach den 5 Jahren, die er noch mit Alpecin hat, ne? Er hat 5 Jahre mit Alpecin und 10 Jahre mit Canyon.
Okay, also theoretisch, wenn er nach 5 Jahren Alpecin immer noch auf Zack ist und Bock hat, Pro Tour zu fahren und wird von einem anderen...
Kann der mit Canyon zu, wie wissen wir, kann der zu mit Canyon zusammen zu Bora gehen.
Okay.
Red Bull, Bora, Hansgrohe.
Muss dann Bora Hansgrohe theoretisch dann Specialized sagen, sorry, geht keiner, weil... Ja.
Wir wollen Mathieu, aber der ist mit Canyon. Ja klar, aber so war es ja bei Sagan ja auch. Aber das war ja auch immer der Deal. Specialized hat ja einen Großteil des Gehalts auch von Sagan gezahlt, dass der da bei Total Energies noch gefahren ist. Das hätten die sich ja gar nicht leisten können.
Okay, also gut, das ist dann...
Und der war drauf an, der wollte halt noch fahren, aber muss man ehrlich sagen, den wollte ja auch keiner mehr, weil es war halt nur noch... War ja nur noch ein Marketing-Stunt, dass der noch gefahren ist.
Okay, gut. Also sprich, wenn der nochmal ein Team wechselt, müssen sie auch Canyon mitnehmen. Ja gut, das hat ich mir nochmal die Gedanken gemacht.
Aber der ist ja auch Anteilseigner von Alpecin, insofern, also es macht für ihn gar keinen Sinn zu wechseln. Dem gehört ja ein Teil des Teams.
Okay, krass, ja gut.
Dann die mit den beiden Rothoff-Grüppelern. Also der fährt sich quasi immer in die eigene Tasche.
Der schlau gemacht.
Ja, der, klar.
Also,
vor allem, wenn du so Langzeitpartner hast, mit die wahrscheinlich auch relativ krisenfest sind wie Canyon und so, das ist doch super. Ist doch super. Aber jetzt mal zurück zur WM, die wir beide kaum. Ich habe die kaum verfolgt, weil ich da die ganze Zeit im Auto saß. Das war nämlich genau die Woche, die wir hier runtergefahren sind nach Spanien. Aber was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, Lotte Kopecky konnte ihren Titel verteidigen. Das heißt, sie bleibt und ist wieder Weltmeisterin. Auch in einem bockstarken Rennen, ey. Und dann noch, die hatten auch noch so Ekelregen. Bei den Männern war ja besseres Wetter. Aber bei den Frauen war echt ekliges Wetter noch so. Und das war schon, hat man die Klasse von ihr gesehen. Umso überraschender, dass sie, finde ich persönlich, aber dann, wenn man so ein bisschen in der Historie zurückgeht, auch wieder nicht so überraschend, dass sie von Marianne Voss jetzt bei der Gravel-WM geschlagen wurde. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass Kopecky nach so einem Rennen trotzdem noch den stärkeren Sprint hat. Aber Marianne Voss, muss man auch sagen, die ist halt auch so in der GOAT-Debatte, ne? Die es ja in jeder Sportart jetzt irgendwie gibt, muss man auch sagen, ist die aktuell noch völlig unangefochten. Ne? Die ist Weltmeisterin in 4 verschiedenen Disziplinen.
So ein bisschen was.
Und mehrfach. Straße, Cyclocross, Bahn und jetzt Gravel. Und das halt irgendwie, keine Ahnung, mehrfach so, ne? Also jetzt, ich glaube, die ist 16 Mal Cyclocross-Weltmeisterin. Oder irgendeine absurde Zahl Cyclocross-Weltmeisterin. So.
Ist nicht sogar
richtig crazy.
Ist nicht sogar Nico Schürter, da der Schweizer, ist der nicht auch schon wieder Weltmeister geworden?
Nino Schürter? Nee.
Oder irgendwas habe ich gesehen.
Ich glaube, der hört auf.
Ja, oder irgendein World Cup hat er jetzt wieder gewonnen. Irgendwas habe ich.
Kann sein, dass er irgendwann World Cup, aber der ist. Ja, ist ein geiler Typ, aber der ist jetzt auch nicht mehr so, also der ist über den Peak, würde ich mal sagen, ein bisschen hinaus.
Aber irgendwas ging mir da gestern irgendwie rüber, dass er immer noch eine Saison macht oder doch nicht aufhört oder irgendwas wieder krass gewonnen hat. Aber auf jeden Fall.
Ja, der hat irgendeine Ankündigung gepostet. Ich glaube, ich habe es mir nicht bis zum Ende angeguckt, aber es kann sein, dass er in dieser Ankündigung gesagt hat, dass er noch eine Saison dranhängt. Weil Scott gesagt hat, ey, Nino, wir brauchen dich, wir haben sonst keinen.
Tack, tack, tack. Also von der Gravel-WM habe ich, glaube ich, nur die letzten 20 Kilometer habe ich live mitverfolgt, weil ich diesmal ein VPN hatte und dann über belgische Sportsender, sowas wie ZDF oder ARD, lief das halt ganz normal.
Bist du geil, dass du dir immer noch kein Discovery Plus holst, ey.
Nee, habe ich immer noch nicht. Hab ich immer noch nicht. Aber ich hatte ein VPN von meiner Mutter. Das war ganz geil. Und da kann man mittlerweile 5 Accounts machen, hat mir mein Bruder verraten. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und bin über diese dubiosen Seiten gekommen, was nur noch so links ist, weißt du, wo du nach 2-mal klicken kein Bock mehr hast.
Alter, da hätte ich aber so Angst. Ey.
Es hat funktioniert und da, wie gesagt, ja, da habe ich im Endeffekt die letzten 20 Kilometer gesehen. Gut, wer es gesehen hat, weiß, was eigentlich, dass da die letzten 20 Kilometer eigentlich nur noch in Orange und ich glaube, der eine Belgier noch am Start war.
Ja, Van Meersch war noch genau. Da, der ist stark gefahren, aber es muss auch so bitter sein, wenn du Florian Van Meersch bist, ja, du fährst da zu zweit mit Mathieu van der Poel in der Spitze bei so einem Gravel-Ding, ja. Du weißt ja, dass du keine Chance hast. Also es ist ja nicht so, dass du weißt, ist ja auch geil, dass du um Platz 2 fährst bei einer WM, aber wenn der keinen Defekt hat oder irgendwas, Ist auch traurig, ja? Ist auch nervig.
Ja, gut. Naja, wir waren aber.
Da muss ich mich gerade selber korrigieren. Das dachte man bei Kasper Asgreen ja auch, als der dann, was war das, Flandern im Sprint gegen ihn gewonnen hat oder so. Das war auch sehr überraschend, dass der plötzlich noch mehr Punch hatte am Ende als Van der Poel. Aber gut.
Parallel lief ja auch kurz davor, war das? Oder war das kurz danach? Welches Rennen war das denn?
Paris-Tours. Ist quasi auch. Ich glaube, das war die schwerere Gravel.
Genau, weil ich habe mir das angeguckt, mir hatte das jemand gesendet und meinte, ach krass, ist das ein Screenshot von Paris-Roubaix vor 2 oder 3 Jahren, wo man nicht wusste, wer ist, weil die so zugematscht waren. Die so, das ist gerade aktuell.
Wo Colbrelli gewonnen hat.
Genau. Und da hatte ich auch gesehen, krass, ey, da ging es auch richtig, ich glaube,
krankes Rennen, wie hieß Alter.
Von
ich weiß nicht, Jumbo. Ich hab's tatsächlich nicht gesehen, aber ich guck gerne Paris-Tours sonst, weil es einfach so ein assig hartes Rennen ist. Es ist genau
die Weinberge da immer fahren und du denkst, hä, sind die wieder falsch von der Strecke?
Hier diese Porte Antwerp und so, einfach so, wenn die Franzosen und die Belgier sich denken so, nö, wir fahren jetzt einfach da lang, so, scheißegal. Ja. Wenn du da einfach so ein Rennen hast, ist auch so geil. Und es gibt noch dieses andere französische Rennen, wo die irgendwie so ein Riesenstück Schinken gewinnen. Das ist auch so ein... wie heißt denn das? Trolle Bonn oder sowas. Es ist auch so ein geiles Rennen. Zieht euch das mal rein, wenn ihr das irgendwo bei YouTube... Es ist einfach so auch so über Acker und alles, aber halt alles auf Aero-Rennrädern, weil es einfach ein Straßenrennen ist und die scheißen sich da nichts und fetzen da einfach durch und halten alle Reihen so, ey.
Und alles so ein bisschen so End-of-the-Season-Races und du denkst so, ach krass, hat's jetzt wieder so ein bisschen angefangen. Jetzt gab's ja noch in Italien, wo jetzt auch Pogacar da in seinem Rainbow-Jersey sein Rennen gewonnen hat. Da, glaube ich, haben sie auch in Mortadella.
Giro d'Emilia oder so,
genau, ne? Genau. Und da ging's ja auch, da hat's auch Sau gepisst. Und so, weil da ging es ja auch nochmal auf die 12. Naja, wie auch immer, Gravel-WM sah nice aus. Wir waren leider nicht da, aber wir haben einige Bekanntinnen, die dort vor Ort waren, beziehungsweise mitgefahren sind. Und
voll.
Wir fangen mit...
Bevor wir mutmaßen, hören wir uns einfach mal die Stimmen von denen an, die tatsächlich da waren und mitgefahren sind. Und hören einfach, wir haben Männer- und Frauenstimmen aus dem Profifeld und auch aus den Age-Group-Feldern und hören einfach mal rein. Ich glaube, wir fangen an mit Alex, wa? Alex Bregenzer, den kennt ihr auch schon hier aus dem Poddy. Genau. Mountainbiker und Lebemann. Dreamers Racing ist für Deutschland gefahren.
Let's go.
Hi Julie, hi Bene und hallo 8000 Herzhörer. Ich bin der Alex Bregenzer. Ich war am Wochenende, also am vergangenen Sonntag in Belgien, in der Nähe von Brüssel bei der Gravel-WM am Start. Und ja, ich habe mich in Italien qualifiziert bei einem UCI-Gravel-Rennen. War ich eher mehr Glück als Verstand, glaube ich, weil da war es so heiß, da war ich einfach froh, dass ich ins Ziel gekommen bin. Da war ich so richtig im Delirium. Bei irgendwie 37 Grad und ja, keinen Schatten und ja, waren halt super steile Berge, so ein bisschen Strade Bianche mäßig, nur dass es nicht so gut gerollt ist. Genau, da habe ich mich qualifiziert und dann habe ich jetzt mich entschieden, dann auch die WM zu fahren, wenn ich die Chance habe. Und ja, die WM, was soll ich sagen, 290 Fahrer in der Elite-Kategorie, also da, wo ich gestartet bin. Halt Rennradprofis, Van der Poel, Mohoric etc., Tim Merlier, also waren einige gute Fahrer dabei, würde ich sagen. Die hatten halt alle mega Bock, also brauchen wir euch keine Illusionen machen, wenn die am Start stehen, dann wollen die auch gewinnen, so wie alle eigentlich. Und ja, es ging halt los aus so einer Stadt raus an so einen Kanal, an so eine Kanalstraße auf Schotter, die war so ja vielleicht 3 Meter breit und dann halt in einer 180-Grad-Kurve. In dieser 180-Grad-Kurve haben die ersten Leute schon ihre Räder sind abgestiegen und sind innen durch, so über so ein kleines Mäuerchen und haben abgekürzt, um quasi nach vorne zu kommen. Und es war halt loser Schotter in der ersten Kurve und wie gesagt, die Leute sind reihenweise hingefallen. Es war wirklich komplettes Chaos, muss man einfach so sagen. Also die Strecke war halt, glaube ich, an sich gut, aber bei der Starterzahl war es wirklich Carnage. Also es war wirklich, es gab mega viele Stürze. Und ich hatte das Glück, dass ich nach 300 Metern, also echt, wir waren kaum auf dem Stück Schotter, hatte ich einen Nagel im Reifen und hatte einen Platten. Also die Luft ist so langsam raus. Ich hatte so Inserts in meinem Reifen drin, so Schaumstoffdinger. Das kommt vom Mountainbiken, fährt man mittlerweile auch beim Gravel. Das ist quasi, dann kann man trotz Platten noch so ein bisschen weiterfahren. Ich bin deshalb weitergefahren, weil ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich es noch bis zur ersten Zone, wo ich wechseln kann nach 10 Kilometern, aber no chance, es war direkt platt. Ja, und dann bin ich halt, habe ich meinen Reifen repariert, so nach 2-3 Kilometern, bin als allerletzter wieder losgefahren und habe dann halt den ganzen Tag attackiert, habe immer mal wieder Fahrer aufgeholt und dann Gruppen aufgeholt und bin dann von der einen Gruppe zur nächsten Gruppe gefahren, was halt mega anstrengend war, logischerweise. Also ich habe nicht erwartet, dass es nicht anstrengend wird, aber ja, gerade allein halt Tempo zu machen auf so einer schnellen Strecke ist halt schon echt schwer. Genau, und ja, da muss man echt sagen, es war trotzdem irgendwie für mich trotzdem ein geiles Rennen, weil die Fans in Belgien halt einfach nochmal anders sind. Also ich bin jetzt schon ein paar Gravel-Rennen gefahren, 4 oder 5 Stück, und ich muss sagen, klar, das ist natürlich eine Weltmeisterschaft, aber da waren wirklich an jedem Hügel waren irgendwie Fans gestanden, die auch komplett ausgeflippt sind. Und ich meine, ich war jetzt wirklich nicht in der Spitzengruppe, sondern ich war ja wirklich eher ein bisschen weiter hinten unterwegs im Feld. Und trotzdem sind die komplett ausgeflippt und haben einen angefeuert. Und wirklich jeder war am Start und hatte Bock. Also es war echt geil. Und ja, die Kritik, dass es keine richtige Gravelstrecke war und so, verstehe ich. Aber die Frage ist halt immer, was ist eine richtige Gravelstrecke? Und also ich kann sagen, es gab genug Stürze, es haben sich genug Leute richtig wehgetan. Es war halt viel gut rollender Schotter oder Teer dabei, also nicht so viel Teer, aber sehr viel gut rollender Schotter, so wie so durch so einen Park, kann man sich das vorstellen. Aber es waren halt auch immer wieder mal Stücke dabei, wo man wirklich einfach so einen Erdweg runtergefahren ist, wo halt wirklich durch starke Regenfälle so richtige Rinnen drin waren und so. Und also selbst ich jetzt, der eigentlich vom Mountainbiken kommt, ich hatte da schon auch richtig Respekt davor, weil wir sind halt auch alle Slicks eigentlich gefahren, weil halt die Strecke so gut gerollt ist und halt mit dem Risiko, dass die Stücke, die ein bisschen technischer sind, dass man da halt dann auch hinfallen kann. Genau, also es war auf jeden Fall richtig hart und ja, ich habe mich dann, wie gesagt, die ganze Zeit durchgekämpft und am Ende, ich glaube, 119. oder so von 290 Startern, also es war okay, aber es war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall Bock, noch mehr zu machen und dann hoffentlich ohne Platten.
Ja, krass. Crazy zu hören, wie das so abläuft, wie es abgeht. Auch was, also genau, also mit diesen Mengen an Startern, das ist natürlich crazy, ne? Das ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied zu den meisten anderen Rennen. Hören wir später bei Isaac noch, der ist in der Age Group gefahren und da waren es, glaube ich, 500 Starter, was halt auch crazy ist. Aber ja, es gab ja, Alex hat es schon angesprochen, wir hören es gleich bei Fossi auch nochmal. Ja. Gab ja die Kritik der Strecke gegenüber. Und also jetzt so, ich habe die gesehen und für mich muss ich ehrlich sagen, ich bin ja kein großer Graveler, beziehungsweise gar kein Graveler. Aber für mich sah das so aus, wie das, wo Leute Gravel fahren.
Ja, ja. Und halt auf also, dem kompetitiven Level halt auch. Ja, also.
Ja, aber vor allem halt auch diese ganzen Sachen, die man so sieht auf Instagram, keine Ahnung, ob das irgendwelche abgefahrenen Sachen in Middle of Nowhere in den USA ist und sowas, das gibt's halt in Europa nicht. So, gibt's halt nicht und so ist ja, muss man auch realistischerweise sagen, so fahren ja wirklich ungefähr 0,1% Leute in ihrem Alltag Gravel.
Ja, ja.
So, und die meisten Leute, die Gravel fahren, fahren halt auf ganz gut geschotterten Wegen, auf Waldwegen, auf Radwegen, auf Kleinstraßen und genau das, was jetzt auch bei der WM irgendwie so drin war. Ich finde es an sich schon ziemlich repräsentativ. Klar kann es auch mal eine Gravel-WM auf einem Kurs wie Unbound oder so geben. Dann wird es auch nochmal ganz anders aussehen, so von den Ergebnissen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber ich finde jetzt erstmal so, auch weil die müssen ja auch erstmal organisatorisch da reinkommen und so, da musst du halt erstmal gucken, okay, wie kriegt man das organisiert und so, auch von der UCI aus und so. Da gibt es ja auch noch ein paar Sachen, die da irgendwie angepackt werden müssen, glaube ich, weil es einfach noch nicht wirklich fair ist, so allen FahrerInnen gegenüber. Aber an sich so vom Kurs her ist das doch das, was Gravel ist. So.
Ja, ja.
ist ja keine Bikepacking-WM, keine Adventure-WM, ist halt Gravel.
Voll, voll.
Sind halt Rennräder mit dickeren Reifen.
Ja, ja, nee, das ist, glaube ich, auch was mich mal interessiert. So wie bei so einer Planung, was da so bedacht werden muss und so. Weil es ist ja schon, okay, es ist Belgien. Ich glaube, wenn du sagst, ich mache Radsport-Event, yo, da sperren die erstmal alles, scheißegal, jetzt gibt's Radsport. Ja. Aber
die machen einfach die Außengrenzen von Belgien genau, dicht und dann ist
aber gerade wenn man dann Schluss. Halt, wie er ja auch sagt, oder was man ja auch gesehen hat, dass es durch Waldstücke ging und Wiesen, zack, 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 ist es Forst, ist es privat, ist es public, wenn ja, dies, das. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein ganz spannendes Thema, mal zu hören, wie das dann halt ist, was vielleicht jetzt nicht in Frankreich oder in so richtigen 180-prozentigen Radsportnationen ist, weil da kann ich mir vorstellen, dass der Förster eh sagt, ja, kein Problem, ich fahre eh Fahrrad, also fahrt durch so, ja. Was man ja auch schon hört in Deutschland bei diversen Gravel-Events, die Offroad sind, ob das jetzt Rennen ist oder einfach eine gemütliche gemeinsame Erholungsausfahrt im Forst, wie man es ja auch deklarieren kann. Und da gibt es ja auch schon diverse Reibereien oder genau, da will ich das würde mich mal interessieren, wie das da zustatten kam. Aber ja, er hat es, ich glaube, recht gut zusammengefasst. Also er meinte, ich hatte mal kurz davor mit ihm telefoniert danach und er meinte, ey Junge, hey, da ging's so oft, also da ging's richtig auf die 12.
Ja, ja, vor allem, der ist das ja gewohnt, der ist ja Mountainbike-Rennen gewohnt, wo einfach so von 0 auf 100 und dann für 1,5 Stunden einfach nur Vollgas. Ja. Also wenn der sagt, ist tough, so dann ist auch schon tough. Und vor allem, wenn einer wie Alex Bregenzer sagt, das war auch schon gut technisch teilweise so, dann wird das wohl auch gereicht haben, so für die meisten TeilnehmerInnen, so, glaube ich. Also da muss man jetzt keine Drops und keine irgendwie Sandpits einbauen, wenn es auch so irgendwie technisch und so weiter ist.
Ja, ein paar kleine Rampen.
Wir hören mal rein, wie es bei Rosa lief. Rosa, diesjährige Unbound-Gewinnerin, bei Frauen-Elite gestartet. Und hören mal rein, was die zur Gravel-WM sagt.
Hallo Julian, na, ich hoffe, bei dir ist auch alles fit. Du hattest mich ja gebeten, mal ein kleines Feedback zur Gravel WM in Leuven zu geben und vielleicht erstmal zum Start. Ich bin Rosa, ich bin Gravel Privateer für MARP, Rose, Envy und Ministry dieses Jahr und fahre die meisten UCI Gravel World Series Rennen mit, die es so in Europa gibt. Nebenher noch so ein paar Gravel Earth Series Events und natürlich war ich dieses Jahr auch bei Unbound in Amerika am Start. Genau, und jetzt mal ein bisschen was zur Gravel WM und meiner Impression dazu. Also das Rennen war in Leuven, das war die dritte Gravel WM, die es jemals gab. Persönlich für mich die zweite Teilnahme. Ich war letztes Jahr schon in Italien am Start, da ich auch letztes Jahr erst mit dem Gravel-Sport angefangen habe. Da will ich vorneweg direkt sagen, dass man echt einen deutlichen Fortschritt in Bezug auf die gute Orga, viel Medienpräsenz und ein sehr, sehr starkes und tiefes Starterfeld mit World-Tour-Fahrerinnen sehen konnte. Also das Line-Up war letztes Jahr auch schon tatsächlich sehr stark auf der Frauenseite, auch mit vielen World-Tour-Fahrern, aber jetzt gerade in Bezug auf Media und Orga hat sich da echt enorm was getan, was auch zeigt, wie der Gravel-Sport wächst und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Jetzt zur Strecke. Die Strecke erinnert an ein belgisches Straßenklassikrennen, was geprägt ist durch die kurzen Anstiege, viel Kopfsteinpflaster, Feldwege, aber leider auch für meinen Geschmack einen sehr hohen Straßenanteil hatte. Ich würde sagen, daher hat der Kurs auch eher den World Tour Roadfahrern gelegen und vor allem Classics-Fahrern, wie man halt auch in der Top 10 bei Frauen und Männern sehen konnte. Für Gravel-Spezialisten gab es jetzt nicht viele Passagen, wo man jetzt einen enormen Vorteil hätte, wie zum Beispiel einen sehr schnellen, steinigen Abfahrten. Das gab es nicht. Ich persönlich hätte es auch echt cool gefunden, wenn die Elite-Frauen und Männer die gleiche Distanz gefahren wären. Wir Frauen sind nur 135 Kilometer gefahren und die Männer 181. Da es ja normalerweise bei den Gravel-Rennen immer so ist, dass die Frauen und Männer die gleiche Distanz fahren und das gerade auch den Gravelern, die oft sehr gute Dieselmotoren sind, zugutekommen würde. Zum Rennen an sich. Ab dem Start ging der Positionskampf los. Persönlich bin ich zunächst aber recht gut damit klargekommen und habe mich meist in den Top 10 Wheels aufhalten können, was auch bei der Art des Rennens sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn man weiter mal zurückgefallen ist, merkt man auch, dass man direkt gefühlt 8000 Watt aus der Kurve sprinten musste. Es gingen zwischendurch immer mal wieder kleinere Gruppen und bei Kilometer 42 hatte sich auch eine kleine Gruppe mit 10 bis 15 Favoritinnen, in der ich auch drin war, gebildet, die vorne weg war. Aber leider ist die Kooperation dann auf der Straße recht schnell wieder rausgegangen. Dann die entscheidende und finale Split-Attacke kam bei 70 von Kopecky, Voss und Wiebes. Und das war in so einem Muddy Single Trail. Und da war ich circa auf Posi 20, 25 reingefahren. Hinter Leuten direkt wie Lucinda Brand, aber leider weit zu weit hinten, um da dann vorne nochmal mitzufahren. Danach war die Gruppendynamik der Hauptgruppe. Wir waren noch circa 30 Leute übrig von 130 Starterinnen. Aber wir hatten 10 Niederländerinnen und leider war die Gruppe dementsprechend sehr unkooperativ, da die Niederlande vorne im Rennen in den Top 7 mit 3 Fahrerinnen repräsentiert war. Jede Attacke wurde dann neutralisiert. Man kam nicht mehr weg. Dementsprechend war dann so circa um 10k to go klar, dass die Gruppe um die letzten 3 Top 10 Plätze sprintet. Für mich persönlich war diese Ambition aber dann mehr oder weniger mit 4k to go vorbei. Ich war im Einlauf in die Stadt tatsächlich zu weit hinten positioniert und vor mir sind 2 Fahrer auf einer kleinen Brücke gestürzt und ich bin dann frontal drüber. Dabei habe ich mir dann MVDP-Style ein Boa vom Schuh gerissen und eine Platzwunde am Schienbein kassiert, aber konnte zum Glück weiterfahren und bin dann mit Vollgas gefahren, in Hoffnung, die Gruppe halt vorne nochmal zu schnappen vorm Sprint. Das hat dann mehr schlecht als recht geklappt. Ich habe die Gruppe zwar nochmal bekommen, war da dann in letzter Position auf die Ziellinie eingefahren und konnte dann nur noch auf Platz 21 einrollen. Mit dem Platz war ich tatsächlich neben der ehemaligen World Tour Fahrerin Lauren Stevens die einzige Gravel Fahrerin oder Fahrerin, die ihr Fokus auf Gravel legt, um die Top 20 herum. Und natürlich, all in all, super coole Erfahrung, mega die gute Atmosphäre und auf jeden Fall special Shoutout an Ruby Kasper von deutscher Sicht, die ein super starkes Rennen gefahren ist und noch auf P5 einfahren konnte, also sehr, sehr stark. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Impressionen widerspiegeln und einen Einblick in die WM von der Frauen-Elite-Seite geben.
Korrekt.
Ja, super, super spannend. Da hören wir schon viele, viele Punkte raus, glaube ich, die das, die nämlich genau diesen Spagat irgendwie so zeigen, nämlich zwischen Gravel-Profis und der WM dann letztendlich, ne? Rosa sagt es, sie war unter den, was war es, Top 21, war sie die einzige, die tatsächlich mit Evie Stevens, die aber ja auch Ex-World-Tour-Fahrerin ist, die ihren Fokus auf Gravel legt und Das ist schon spannend, da hören wir gleich bei Paul noch ein bisschen mehr zu, weil es ist ja irgendwie schon so ein bisschen so, dass eine Sportart, die extrem hohes Niveau hat, was aber bei der Weltmeisterschaft dann quasi bei der Krönung der Könige und Königinnen
so ein bisschen undifferenziert.
Die keine, muss man ehrlich sagen, aktuell keine Chance haben.
Ja,
das ist also gerade auch unter diesen Kursen, sie sagt es ja, ne? Das Frauenrennen war nur 135 Kilometer lang und Rosa gewinnt anbauend viel schwieriges Terrain, 200 Kilometer oder waren es sogar 200 Meilen, weiß ich gar nicht genau. Und die gewinnt das halt, ne? Also natürlich, also.
Sind, glaube ich, dann auch noch.
Haben die.
Nochmal 2 andere.
Die World Tour-Profis haben halt da einen krassen Vorteil, ne?
Ja.
Wenn du das ganze Ding dann irgendwie 300 Kilometer lang machst. Dann sieht es vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn du das Terrain ein bisschen anders machst, dann ist es wieder was anderes. Trotzdem sehr, sehr spannend zu hören. Finde ich jetzt bei den beiden, konnte man schon gut raushören, dass auf jeden Fall Stimmung in Belgien bei Radrennen einfach geil so. Ist glaube ich, sogar die Sportart Nummer 1 in Belgien. Auf dem Weg, als wir hier runtergefahren sind nach Spanien, habe ich auf einem Rastplatz, hielt einer neben mir an und ich hatte das Rad auf dem Dach. Hat mich dann auf so sehr belgischem Englisch gefragt, ob ich nach Zürich fahre. Und es war halt so ein regular Dad, so, ne? Aber der hat halt, für den ist halt so voll klar, ja, da ist Rad-WM, weil da fahren unsere Fahrerinnen und Fahrer und das ist wichtig für unsere Nation und so weiter. kein Schwanz in Deutschland hätte gewusst, dass Rad-WM ist an irgendeinem Rastplatz.
Ja, voll, vielleicht an der Sporthochschule und in, ich weiß gar nicht, ob in der Sportschau das noch erwähnt wurde. Doch, glaube ich schon, aber habe ich auch nicht gesehen. Aber ja.
Bestimmt.
Nee, aber fand ich auch von der Rosa gut zusammengefasst. Irgendwann habe ich auch gedacht, so krass. Also manchmal gibt es ja so Onboard-Kameras. In dem Fall hätte man das auf jeden Fall nicht gebraucht. Und auch interessant, was sie gesagt hat, ob es mit den Längen ist. Aber ich glaube, da sieht man auch, ohne dass ich jetzt selber da mitgefahren bin oder bei einer WM vor Ort war, ja, dass man da einfach sieht, der Sport ist einfach auch noch in der Entwicklung. Sie meinte, es war jetzt das dritte Jahr. Voll. Und ja, was aber auch spannend ist. Und ich glaube, wenn da so die richtigen Protagonistinnen oder am Ende des Tages ist es dann eh wieder die UCI oder der Sponsor oder der Eventveranstalter da seine Finger ins Spiel hat, glaube ich, wird es auf jeden Fall eine geile Sache. Oder was es ja auch schon jetzt ist, also ich kenne jetzt keinen irgendwie von den Stars, der jetzt mit uns was zu tun hat oder auch nicht, der jetzt gesagt hat, es war kompletter Bullshit. Ja, also.
Ja, aber was ich auch spannend finde, Rosa ist ja wirklich Gravel-Spezialistin, also das heißt sehr ausdauernd, wahrscheinlich dann nicht so spezialisiert auf die Antritte und sowas, aber halt ein Riesenmotor. Alex davor allerdings, Mountainbiker, fährt eher kurze Distanzen, also kurze Dauern, so Stunde bis anderthalb Stunden, nur Antritt und sowas, aber es war für beide richtig hart. Das ist halt richtig witzig zu sehen, ne? Das ist halt in die Richtung und in die Richtung, dass jetzt nicht einer sagt, ja, das war völlig entspannt, das war das, was ich immer mache. Deswegen hören wir einfach mal direkt die nächste Stimme, nämlich Paul Voss, Bundesfossi, meldet sich zu Wort und mit sehr, sehr, muss ich sagen, wirklich extrem interessanten Eindrücken. Hören wir mal rein.
Gute Julian, ich war am Wochenende bei der Gravel-Weltmeisterschaft, bin damit persönlich schon sportiven Zielen angereist, wollte idealerweise da ums Podium mitfahren, hab mich gut gefühlt, glaube auch, dass ich die Form dazu habe und auch hatte an dem Tag. Leider kam mir ein Reifenschaden dazwischen, den ich so selber nicht mehr flicken konnte. Von daher war mein Rennen dann nach, zwischen 75 und 80 Kilometern war das dann vorbei. War aber dann bis zu dem Zeitpunkt vorne mit den Besten unterwegs. Kurz vor bei Kilometer 60 hatte Mathieu attackiert. Und ich sprichwörtlich auch auf jeden Fall losgezogen wie so eine Rakete. Das war krass und schön, das mal so live mitzuerleben, wenn der voll losfährt. Schon eine Enttäuschung da, aber ist wie es ist, gehört irgendwie zum Sport auch dazu, dass dann solche Dinge passieren. Und für mich geht es jetzt am Wochenende weiter bei der Europameisterschaft in Italien. Aber ja, zum Kurs kann man sagen, dass es gab ja vorher viel Kritik, dass das so eine Radweg-WM ist, also Bike Path World Championships wurde das oft genannt. Und ich muss sagen, es war schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also sehr viel Richtungsänderungen, sehr viel Belagwechsel. Klar gab es einen Anteil von fast 40% an Asphalt, aber der Rest war zum Teil echt auch grob und dann aber auch sehr schöne Waldwege. Und so Alleen durch den Wald. Also von daher, ich fand es eine sehr attraktive, anspruchsvolle Strecke. Und die Stimmung war natürlich bombastisch. Aber das liegt halt auch einfach an Belgien. Also die Belgier und Belgierinnen, die lieben Radsport. Und ich glaube, für viele, die da waren, war es eine Überraschung, was da los ist. Aber jetzt für mich nicht unbedingt. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir da großen Zuspruch bekommen und dass die Leute an der Strecke stehen werden. Und immer wieder Gänsehaut-Feeling, wenn du eigentlich so an Leuten vorbeifährst und so diese Reihe an Menschen irgendwie zum Teil auch nicht aufhört. Gerade in dem Stadtbereich um Läufen herum, da war ja auch so ein bisschen so ein Stadt-Circuit. Das war schon ziemlich cool und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und man merkt auch, dass Gravel wesentlich mehr Leute mittlerweile anspricht. Auch die teilnehmenden Zahlen steigen jedes Jahr. Und man sieht ja auch, dass paar ziemlich solide World Tour Fahrerinnen und Fahrer da am Start kommen, um diesen Titel holen zu wollen. Von daher, Anerkennung steigt, Ansehen steigt und auch die Wichtigkeit. Und genau, bin gespannt, wie sich der Sport weiterentwickelt, auch wenn wie immer die UCI auf jeden Fall noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen hat, um uns rein QuervelfahrerInnen, ja, sagen wir mal, gleichwertige Bedingungen zu geben, was diese Weltmeisterschaft angeht, weil das ist zum Teil noch nicht der Fall, sei es Startaufstellung, sei es die sehr hohe Anzahl an Verpflegungszonen, die für FahrerInnen, die sonst als Privatiers unterwegs sind oder in kleineren Teamstrukturen, ist es schon sehr schwer, da alles abzudecken. Das ist natürlich für größere Organisationen wie Alpecin-De Koenig oder Wismalese Bike, die einfach die Infrastrukturen haben innerhalb ihrer Teams, da schon wesentlich einfacher. Ich will mich da nicht beschweren, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch mal ran und das alles ein bisschen gleicher gestalten. Aber sonst war es geil, wie immer.
Top. Also, ja. Paul, danke für dein Feedback und da sieht man, also.
Ja, auch super, super spannende Einschätzung von Paul, ne? Weil der ist World Tour gefahren, eben. Der ist auf dem höchsten Level auf der Straße gefahren, der ist auf dem höchsten Level Cyclocross gefahren, jetzt fährt er auf dem höchsten Level Gravel und muss man echt sagen, weil man denkt immer, ja, Mathieu van der Poel fährt dann auch Gravel und das ist ja so ein Leistungsunterschied, aber das ist gar nicht nur der Punkt, ne? Und er spricht es halt an. Nämlich diese ganze Infrastruktur von Riesenteams, das Alpecin-De Koenig ja da als ein Riesenteam mit verschiedenen Nationen natürlich, aber man hat auch so ein bisschen gehört, Jasper Stuyven hat sich beschwert, dass die Belgier von Alpecin wohl auch eher für Mathieu gefahren sind als für Belgien. Ja, das hat
schon mal aufgelesen, wo man so Rumors.
Ja, dass halt natürlich diese Teams, die können an jeden Verpflegungspunkt jemand hinstellen. Hatten natürlich einen Paul nicht, hat einen Alex nicht, hat eine Rosa nicht so. Und das sind halt dann, das ist halt ein Riesenunterschied, ob du halt unfassbar krass verpflegt bist die ganze Zeit. Also die haben ja trotzdem auch gute Produkte so. Das ist es nicht, die haben die Trikottaschen voll. Aber es macht einen Riesenunterschied. Kann dir da einer nochmal eine Flasche anreichen? Oder hast du einen Defekt und da steht einfach ein Mechaniker so. Oder musst du es selber machen? Oder hast du da, ich weiß gar nicht, wie da das Reglement ist, ob man es selber machen muss oder ob man sich helfen darf, ob da nur ein Rad steht, was auch immer so, ne? Und das macht halt auch einen Riesenunterschied, ne? Ob du das quasi privat machst oder ob du das halt mit einer Teamstruktur machst.
Und ich denke auch für den Kopf macht das auch nochmal einen großen Unterschied, wenn du weißt, okay, gut, ich bin jetzt hier bei dieser einen Passage, sind mir zwei Flaschen rausgeflogen oder eine und ich habe nur noch eine halbe Flasche, aber gut, kein Stress, ich gucke auf meinen Lenker, sehe in alle 25 Kilometer, alle 10 Kilometer oder was der Geier, wo habe ich jemanden von meinem Team, von meinem Staff stehen, der kann mir direkt hier die Drinks dann reichen, ist ja auch gerade mental nochmal eine ganz andere Stärke, als wenn du weißt, so scheiße, das ist jetzt Kilometer 30, ich habe da irgendwie noch 150 vor mir, 200 und habe kein Trinken mehr. Klar, vielleicht gibt es ja da nochmal eine neutrale...
Ja eben, und machen wir uns nichts vor, das ist ja auch ein Riesenunterschied, ob du ich meine, waren jetzt nicht viele, aber ein paar dann doch irgendwie, ob du mit Trinkrucksack fährst, ob du 20 Gels in der Tasche hast, in der Trikottasche, weil du halt eben nicht überall Leute stehen hast oder ob du die Trikottaschen leer hast. Das macht einfach einen Unterschied, ob du vielleicht sogar große Flaschen anstatt kleinen Flaschen im Flaschenhalter hast, weil du halt weißt, da kommt halt nicht ständig jemand. Das ist halt ein Riesenunterschied. So. Oder ob du nur eine Flasche drin hast, weil du weißt, ey, in 10 Kilometern steht da eh wieder ein Helfer oder irgendjemand. Das macht einen großen... Klar, die Leistung ist natürlich auch ein Thema so, aber alleine das schon und auch die Vorbereitung und bist du da mit einem Teambus und so weiter und so fort. Ne? Das macht halt alles einen Unterschied und dann kommt noch dazu natürlich, dass so ein Terrain von der Strecke natürlich den World Tour Profis, die ja mit wir haben es von Rosa gehört, sehr, sehr Klassiker-ähnlichen Strecke, so, da liegt den halt. Und ich meine, ein Van der Poel machst du eh nichts vor, die meisten Belgier fahren im Winter auch Cross, auch wenn sie Straßenprofis
sind. Oder auch Mountainbike.
Oder auch Mountainbike. Aber ist ja, also Paul hat es ja gesagt, ist es ja auch alles gefahren, der meinte trotzdem, es war eine anspruchsvolle Strecke, also insofern, schade für ihn mit dem Defekt. Aber das ist halt Gravel, ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich noch ein viel größerer Anteil als bei Straßenrennen, ist halt Glück, wie so das Material so auch mitmacht.
Voll,
ne?
Voll, da können die beiden noch so gut, wie Alex ja auch meinte, so ging halt los nach 300 Meter und er meinte zu mir auch, es war jetzt nicht ein kleiner Nagel, sondern er hat richtig gemerkt, wie dieser Nagel auch immer an die Felge reingedotzt ist. So, und dann stehst du da und denkst dir, ja, scheiße. Aber nee, fand ich gut, wie er das fand ich sehr schön und sehr, sehr einfach sehr gut zusammengefasst, weil, wie du auch schon gesagt hast, es war nicht sein erstes Gravel-Profi-Rennen, geschweige denn generell Tour de France, Bergtrikot gewonnen, also der Fossi weiß, von was er spricht.
Ja, ist ja nicht umsonst Bundes-Gravel-Fossi. Sehr spannend. Aber dann hören wir mal direkt rein in die nächste Fahrerin, nämlich Marla vom Rose Racing Circle. Die war auch am Start. Hören wir mal rein, was die sagt.
Hallo, hier ist Marla vom Rose Racing Circle. Ich bin am Samstag bei den Frauenprofis mitgefahren. Es war ultra das krasse Rennen. Es war Vollgas vom Start weg, irgendwie fast wie so ein Crossrennen, so der Start, weil es dann auch relativ schnell technisch wurde und wir mit einem recht großen Feld da angekommen sind. Und ja, dann ging es eigentlich immer weiter, ne? Also mega das schnelle Rennen. Für mich persönlich war das ein bisschen hart, weil ich war in der Woche davor krank und dann lief es nur so mäßig, aber es war ultra cool und es war so gute Stimmung. Es waren so viele Fans da, so viele Leute, die meinen Namen geschrien haben und ich habe mich einfach mega gefreut, da zu fahren und das irgendwie mitzunehmen und die Stimmung aufzusaugen. Und wir hatten auch echt Glück mit dem Wetter, von daher echt ein richtig nices Event und die Belgier können das halt auch einfach. Die Strecke ansonsten mega schnell, ein bisschen hügelig und sonst technisch finde ich nicht so mega anspruchsvoll. Nur mal so kleinere Passagen, aber trotzdem glaube ich echt einem WM-Kurs würdig und ich bin mit dem Rose Backwood FF gefahren, mit Schwalbe G1 RS in 40 mm Breite, war glaube ich auch eine Top-Wahl für den Kurs und für das Rennen. War mega nice und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr da wieder am Start stehen kann, wenn es dann in Nizza weitergeht.
Ja, da haben wir es gehört. Eine sehr junge Fahrerin, die, glaube ich, vor allem auch die ganze Atmosphäre, ne? Also ich glaube, das muss einfach geil sein. So Gravel oder was auch immer für Radrennen in Belgien kommt einfach geil. Geile Erfahrung, glaube ich. Einfach mega.
Ja, da bin ich auch gespannt, was sie meinte am Ende, dass sie das nächstes Jahr in Nizza die WM ist. Da kann ich mir vorstellen, da geht es auf jeden Fall extremst hoch und runter. Sicherlich gibt es
hoch und runter, extrem steinig, Single Trails, ist ein krasses Mountainbike-Terrain da um Nizza in den Alpen der Küste da drumherum. Das wird dann wahrscheinlich mal gucken, was wer dann da. Vor allem, wenn es dann da auch über eine Distanz geht, so, dann wird's tough.
Aber ist dir aufgefallen, wir haben ja jetzt vier Rennberichte bekommen, einer fehlt noch. Aber es steht auf jeden Fall 2-0 für die Girls, weil die hatten bis jetzt noch keinen Platten. Die hatten noch keinen Platten.
Stimmt, die Männer hatten alle Platten. Vielleicht.
Also ich glaube, Alex fährt auch, der Alex fährt Maxis und ich glaube, Paul Voss fährt doch auch Schwalbe, soweit ich weiß.
Ja gut, aber bei so einem dicken Nagel kannst du fahren, was du willst.
Bestimmt. Ich glaube, da ist das Ding, der kann ja froh sein, dass da noch generell das Rad vorwärts gekommen ist und nicht gleich die ganze Felge mit.
Ja, voll. Ey, dann würde ich sagen, machen wir einfach direkt weiter, nämlich mit Isaac von Team Standard, der für Great Britain, der hat den Union Jack sich übergestülpt.
Yo, mate.
Ist... Ja, als einer von 500 oder über 500 Leuten in seiner Age Group, glaube ich, gefahren. Einer, der super interessante Geschichte von letztem Jahr zu diesem Jahr seinen Lebensstil komplett geändert hat, geht er auch kurz drauf ein. Und ja, im Prinzip, ja, fast, würde ich mal behaupten, fast trainiert wie ein Profi und alles und super stark und sich zu der Gravel WM gekämpft hat. Und da hören wir jetzt mal rein, was der berichtet aus dem Fahrerfeld.
Hey Julian, how's it going? So Gravel Worlds, this was probably the most hectic start to a race I've ever had. I've said this before about many races, but this really was next level crazy. 500 people in my age category, everybody keen as fuck, trying to make it through every pinch point and corner and single track. and like everybody just riding their fucking guts out, strung out from the start. It was basically a 5-hour crit race. Like really every corner, full sprint, every climb, like 450, 500 watts. Like it was really like next level. I saw some pretty bad crashes. And it was, I also myself took a pretty stupid slip on the mud section, which was pretty stupid, and put a nice hole in my hand, resulting in, having to bleed all over my handlebars for the entirety of the race. So this kind of hindered me a bit. I would have liked to have placed a bit higher, but to be honest, coming out of this in the top third of the results is good. I mean, I'm super stoked. Like after this crazy year I've had of kind of last year deciding to, completely focus my mind on it, change the lifestyle and, stop drinking, stop smoking as well. This was a huge one. And now really, like you kind of have to live your life. You have to live your life and train like a pro if you want to even be up there with any of the guys that you're racing against these days. So it's been probably the most fulfilling year I've had in terms of training and racing and just doing shit in life. So yeah, it's pretty cool. The feeling after Worlds was amazing though. Like the crowds were insane. Like you get to race with Matthew Van Der Poel's crowds. So he brings the people out and the Belgians go absolutely crazy for cycling. So every single climb, every inch of the road was covered with fans and just people drinking beer. There was one time on the last lap where I wanted to stop and grab an Aperol Spritz from someone. The atmosphere was insane. And coming down that finish chute in Leuven with the crowds banging on the boards, and it was electric. You gave you goosebumps. So yeah, really, really cool experience. And yeah, I'm looking forward to going again, hopefully next year.
Nice. Also wie ihr mitbekommt, hat International diesmal, aber gut, ich glaube, jeder von euch...
Das trauen wir euch zu.
Trauen wir euch zu, dass ihr es verstanden habt. Aber was ich auch interessant fand von Isaac, das wusste ich auch nicht gut, du kennst ihn besser als ich, aber ich habe es auch mitbekommen, dass er dann auf jeden Fall so Full-Force-mäßig so in den Trainingsplan reingegangen ist. Aber gerade als Engländer dann die, was trinken die immer? Pins? Pins trinken die doch gerne.
Pint. Ist ja nur die Größe.
Diese Größe.
Ist einfach was ist das, ein halber Liter Bier oder ein bisschen weniger, glaube ich, oder ein bisschen mehr, keine Ahnung.
Oder Guinness. Nee, Guinness, ist das Englisch oder ist das Irisch?
Irisch, glaube ich. Aber das fand ich interessant,
dass er da dann komplett dafür dann so gesagt sein Lifestyle geändert hat, aber aufgehört hat zu trinken.
Doch, der hat seinen Lifestyle komplett geändert. Also wenn du, Isaac, letztes Jahr und dieses Jahr ist einfach crazy. War halt letztes Jahr auch schon viel Rad gefahren, so, aber halt auch richtiger Lebemann, so, hat sich auch gegönnt. Und das ist halt echt krass, was der für eine Disziplin an den Tag gelegt hat dieses Jahr und was der auch für, also der trainiert gezielt auf Gravel, der hat einen riesen Motor gekriegt und so, klar, der ist jetzt, ich glaube, der ist in den ersten 3 Kilometern gestürzt und hat mir ein Foto geschickt, hat ein riesen Loch in der Hand. Also Lenker festhalten war irgendwie dann die restlichen 177 Kilometer wohl auch nicht mehr so geil. Aber der wäre auf jeden Fall rein motormäßig, so wäre der weiter vorne reingefahren, als das jetzt mit Sturz und mit Schmerzen und so weiter und so fort. Und ich finde, was er ganz gut rausbringt, ist halt wirklich dieser Fakt, du fährst einfach auch als, ich sag mal jetzt, als Jedermann, als Nicht-Elite-Profi so, fährst du halt vor den Zuschauern von Mathieu van der Poel und so weiter und so fort und Matej Mohoric und Lotte Kopecky und allen drum und dran so. Und das ist halt richtig geil, ne? Also diese Chance zu haben und das dann auch, dann eventuell auch den Blick darauf zu lenken und nicht zu sagen so, oh ja, ich wäre jetzt aber gern irgendwie noch so 80er geworden, sondern einfach zu sagen, Alter, das war so, hat er gesagt, electric, so einfach so eine krasse Energie, das dann irgendwie aufzusaugen und das zu genießen. Ich glaube, dafür ist es schon geil, dass das halt ein offenes oder mehr oder weniger offenes Format ist bei der WM. Also man muss sich ja natürlich qualifizieren, aber dass da halt diese Felder so breit sind, weil sonst hast du halt, wenn du sagst, du trennst es, dann hast du halt die Leute, die halt zugucken, wenn Mathieu van der Poel und Marianne Voss und Lotte Kopecky fahren und dann bei den Amateuren steht dann da halt wahrscheinlich keiner mehr.
Ja,
so, ne?
Ja, ja.
So hast du halt die Möglichkeit, dass du dir halt das voll reingibst als jemand, der sich über die Rennen qualifiziert hat und dann dorthin geht und natürlich nicht gewinnt, aber weiß ich nicht, was da irgendwie mehr wert ist, ob man da irgendwie die Regenbogen-Trikots irgendwie braucht so oder ob man sagt, ey, das ist die krasseste Erfahrung, die ich je im Radsport gemacht habe.
Glaube ich auch. Also ich glaube, gerade wenn du da ein Jahr trainierst oder generell bei einer Weltmeisterschaft mitzumachen, egal in welcher Disziplin, also ist, glaube ich, da kann mir keiner sagen, dass er irgendwie abgefuckt war, weil er jetzt nicht irgendwie Top 20 gefahren ist oder wie auch immer, in welcher Disziplin. Ja. Ich glaube, das ist dann einfach geil. Und ist ja auch eine Genugtuung, würde ich sagen. Ne? Also gerade wenn man dann nochmal so einen Lebenswandel vollzieht, klar, wenn du eh die letzten 40 Jahre dein Porridge abgewogen hast und trocken warst, go for it, keine Frage. Ja. Aber gerade sowas finde ich dann auch einfach, ja, schön zu hören. So. Und das halt auch, wie er sagt, dass halt immer noch viel los war auf der Strecke. Und das ist mir nämlich auch eingefallen, wo er es gesagt hat, wo ich die letzten Kilometer live gesehen habe und dann Mathieu ins Ziel gekommen ist. Und dann gab es ja nochmal diese eine Gruppe mit den ganzen Belgiern, die dann reinkamen. Aber dann waren dann vor denen auch, und es war ganz witzig, hast du dann immer noch andere Fahrer gesehen von den Age-Groups, Amateure, wie auch immer, die dann immer, und dann immer so rumgeguckt, okay, krass, das sind jetzt so die Profis und die Motorradfahrer, ey, wartet mal, Jungs, kurz mal ein bisschen zur Seite, Jungs, glaube ich, sprinten gleich so. Ich glaube, das ist auch gestört, du fährst da lang und auf einmal bist du da halt von den Pros auch überholt oder fahren an dir vorbei, also ciao.
Ja, ich find's geil. Und ja, muss man auch sagen, wenn es in einer Sportart eine Weltmeisterschaft gibt, dann gewinnt da der und die Beste. Und wenn das, also kannst ja nicht bessere ausschließen, weil es Leute gibt, die sich darauf spezialisieren. Ja. So. Also ja, wird aber auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt. Aber ich finde, mit den Worten von Isaac, mit der schönen Stimmung und dem High auf diesem Electric Feeling, so machen wir einfach mal einen Deckel drauf und hören uns bald wieder.
Genau. Auf jeden Fall haben wir euch jetzt mal ein kleines Resümee und Update gegeben von uns. Je nachdem, wann der Podcast rauskommt, am Samstag haben wir ja noch unser letztes, oder habe ich mein letztes ADHS Social Ride in Wien, zusammen mit Alex Bregenser, Dreamers Racing. Da freuen wir uns auf jeden Fall stark drauf. Es geht los im Hotel am Brillantengrund. Und genau, Dreamers Racing ist am Start. BBUC. Diesmal machen wir Road, weil wir nicht ganz wissen, wie dort die Begebenheiten sind in Wien. Also wenn der Podcast
lohnt sich, glaube ich, aber auch in und um Wien und Straße zu fahren, lohnt sich, glaube ich, auch.
Eben. Also wenn der Podcast vor Samstag um, ich glaube, Abfahrt 10.30 Uhr rauskommt, kommt gerne rum. Für alle, die einfach auch nur Fragen zu dem Thema haben oder Fragen loswerden wollen, betroffen sind oder nicht, kommt gerne auch einfach nach dem Ride gegen, ich denke mal, wir sind so 13, 14, 15 Uhr, lass mal 14 Uhr machen, wieder zurück, kommt ihr gerne dazu und genau, ich glaube.
Sehr geil. Das ist doch schön, das ist doch ein guter Abschluss. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Mhm. Ich werde jetzt weiter meinen Tätigkeiten als Vater und Sonnenanbeter nachgehen. Und wir hören uns, Julie.
Genau, wir hören uns, Bene. Dir auch noch eine gute Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und genau, dann würde ich sagen, full force.
Full force und bis bald.
Alla hopp.
Peace.
Peace.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.